Darauf habe ich jetzt gewartet, ob sie das alles hier liegen lassen oder ob sie sorgfältig aufräumen. Aber typisch. Wunderschön. 500, na, da bin ich aber skeptisch, wie echt das ist. Also, meine, das, da war ich wirklich gespannt drauf. Aber typisch doch irgendwie, ich meine, so Geld lässt man nicht rumliegen, nicht? Selbst wenn es Blüten sind. Selbst wenn es Blüten sind. Aber ehrlich gesagt, der Pforzheimer Goldfinger war doch von Anfang an ein bisschen sympathischer als der aus dem Film. Und wenn ich so hier rumgucke, ich habe mich gefragt, wie viele von Ihnen eigentlich den Film gesehen haben. Ich will jetzt keinen Test machen, Sie müssen sich nicht outen, wie man heute so sagt, ob Sie, ich meine, das ist schon eindrücklich, ich meine, nicht James Bond, sondern der Gegenspieler, der wollte ja gar nicht Fort Knox, da wo das amerikanische Gold alles gebunkert ist, der wollte das ja gar nicht ausräubern, das müssen Sie sich in dem Film mal zur Gemüte führen, der wollte da eine Atombombe zünden, die auf über 50 Jahre das so verstrahlt, dass man nicht mehr ran kann an das Zeug und das würde den Rest seines Goldbesitzes so unermesslich im Wert steigern. Das ist doch schon eine nette Idee, ne? Man muss da, so Sorgen müsste man haben. Ich habe mir sagen lassen, dass in Pforzheim das mit dem Gold auch nicht mehr alles so ist, wie das mal war. Ich stelle mir immer in der Goldstadt die Pforzheimer alle so vor, so Händedruck wie ein Schellenbaum. Ich meine, an jedem Finger und dann, aber nicht, wie ich hier so umgucke, kann ich das strahlenden Glanz, das kann ich noch mit Mühe ertragen. Ist mehr von Scheinwerfern als von Ihrem Goldschmuck, den Sie, oder haben Sie ihn alles verkauft oder im Tresor. Jeder Pforzheimer zu Hause im Wohnzimmer hinter dem Ölgemälde, hinter der Tapetenwand einen Tresor. Seit heute Abend bin ich natürlich auch ein bisschen irritiert. Das mit den Uhren scheint ja hier auch ein bisschen in die Krise geraten zu sein. Ja, auch mit denen hier. Vorgestern habe ich zu lange gepredigt, habe ich gesagt, mach mir doch eine Uhr dahin, dann kann ich, geniere mich immer so zwischendurch so demonstrativ auf die Uhr zu gucken. Da haben sie mir hier so eine Stick, habe ich gedacht, toll. Na, so richtig so eine schöne kleine Uhr. Was war gestern Abend, stand die? Ich sag, das ist, immer, ich meine, war wahrscheinlich eine japanische, ne? Keine Pforzheimer Handarbeit, sonst wäre die gelaufen, ne? Heute Abend stand sie nicht, da war eine Batterie drin, da fängt sie an zu rappeln hier, mitten im Programm. Wahrscheinlich war die listig getimt auf die Zeit, wenn ich einfach aufhören sollte, dann fing die ja an, aber so ist es. Irgendwie habt ihr es nicht mehr so richtig mit den Uhren. Ich dachte, die machen sie wieder an, aber jetzt hast du sie in die Tasche gesteckt. Wer weiß, wann sie losgeht. Vielleicht ist ja eine James-Bond-Bombe, die dann irgendwann hier hochgeht. Naja, alles maßlos übertrieben. Es gibt ja, beim Geld gibt es so wahnsinnig viele Sprüche. Also Geld macht nicht glücklich, das sagen ja alle. Aber wissen Sie, haben Sie nicht auch so in sich den Herzenswunsch, man müsste das mal selber erleben können, ne? Wird den Satz, dass Geld nicht glücklich macht, ja gerne richtig im Brustton der Überzeugung sagen, wenn man das mal so selber ausprobiert hätte. Ist eigentlich schade, dass man sich das von den anderen sagen lassen muss, die Millionen auf dem Konto haben. Ne? Man ist ja gar nicht leidensscheu. Ne? Wird ja dieses Elend gerne auch mal selber durchmachen. Ne? Man hat natürlich den geheimen Hintergedanken, dass man es vielleicht auch so überstehen würde, dass der Satz nicht so schrecklich wäre. Und dann das Thema Geld oder Leben. Also das sieht nach Banküberfall aus. Heute Nachmittag war ich eingeladen hier. Ist der Joachim mal hier? Sonst war es hier gewesen. Die haben ja einen verrückten Künstler. Wer da in der Hohenzollernstraße heißt, die Zweigstelle, glaube ich, von der Kreissparkasse, wo ich jetzt bis heute in den letzten 3 Wochen diese Kunstausstellung war, ist ja auch eine nette Idee. Mal Kunstausstellung fand ich ja mutig. Die Kreissparkasse hat dann Bilder ausgestellt, die zum Teil sehr avantgardistisch und zum Teil sehr spitz und auch etwas aggressiv und kritisch die Frage nach dem Geld und unser Umgang damit behandelte. Und in dieser Kreissparkasse war dann auch vom Künstler eine Videoinstallation aufgebaut, wo dann Bilder zu sehen waren, die man so sonst als Besucher in einer Bank nicht so sieht, wenn man dort so sieht. Und eine war plötzlich, das Bild taucht dann auf von einem Banküberfall. Man sah dann den mit dem Strumpf da, die haben ja alle da so eine Pudelmütze darüber irgendwie, nicht? Selbst gestrickt von Großmutter wahrscheinlich, hat Seeschlitze drin und dann eine Kanone. Aber der hatte gar keine Kanone, sondern so wie ich. Der zielte mit der Hand, mit zwei Fingern auf die Kassiererin oder Kassierer, konnte man nicht sehen, wer es war. Geld oder Leben? Da ist das ja so, wenn man, das kann ja tödlich sein, wenn man mit Fingern auf andere zeigt. Es ist die Waffe der Entrüstung, das ist eine scharfe Waffe, die wir häufig gebrauchen, aber so war es auch wieder ein bisschen putzig da in der Bank, so ein Banküberfall, das wird nicht blutig enden. Damit kann man leben. Nur dachte ich, das mit dem Geld oder Leben, das ist, so stellt sich das Thema doch nicht. Das ist doch wirklich nicht das Entweder, das Oder. Sondern bescheiden und nüchtern ausgerückt heißt es, also jeder braucht Geld zum Leben. Das ist das Erste. Und ein bisschen steiler kann man sogar sagen, dass ja, Geld ist Leben. Geld ist Leben. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn da zu moralisch entrüstet über Geld geredet wird. Denn mir kommt das dann doch leicht so verdächtig vor, dass man, wer so moralisch darüber reden muss und so entrüstet darüber sein muss, hat wahrscheinlich was zu verbergen. Nicht? Wir haben Angst vor dem Neid der anderen, deshalb redet man nicht über den eigenen Besitz. Das ist überhaupt das eine neben dem Tod. Das Sterben ist tabu in unserer Gesellschaft, darüber haben wir schon geredet. Und dann das andere, was tabu ist, ist, niemand weiß, was auf dem Konto ist. Oder erzählen sich das gegenseitig. Also das ist unter den besten Freunden ist das offensichtlich scheint ein Geheimnis, was man verdient. Ich meine, bei Beamten kann man das in der Tabelle nachlesen und ausrechnen. Dass der Bundeskanzler dann kriegt, das weiß jeder auf Heller und Pfennig, dann so und so, das ist dann so im öffentlichen Dienst ist das ja nachvollziehbar, aber sonst, nach Möglichkeit, das ist tabu. Man weiß es nicht. Es ist Geheimsache, das ist sowas Innerliches, das ist sowas Religiöses, das ist sowas Persönliches und Tiefes. Geld ist Leben. Ja. Ich will das versuchen zu erklären, dass da gibt es ganz, ganz direkte Zusammenhänge zu unserem tiefsten Inneren. Es gibt mindestens zwei Bestrebungen, die der Mensch hat, die jeder Mensch hat. Ob er jung ist oder alt oder religiös, ob er ein Atheist ist oder was auch immer, ob er in der Kirche Mitglied ist oder gar nicht Mitglied ist, was auch immer er glaubt, welcher Religion er angehört. Es gibt mindestens zwei Grundbestrebungen, die unser Leben ausmachen. Jeder Mensch hat ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das gehört ganz elementar zu unserem Leben, dass man geschützt ist. Und viel von dem, was wir denken und sagen und tun, hat nur dieses eine Ziel, zu erreichen, dass ich etwas mehr Sicherheit bekomme, möglichst viel Sicherheit bekomme. Und das Zweite, was jeden Menschen bewegt, ist die Sehnsucht nach Anerkennung. Ich möchte das Gefühl haben, ich bin wer. Natürlich ist das im Tiefsten noch mehr als die Sehnsucht nach Anerkennung. Im Tiefsten ist das die Sehnsucht, geliebt zu werden. Denn das ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel. Zu spüren, dass andere mir so zugetan sind, dass ich für sie so kostbar bin, so einzig, das baut innerlich auf. Wenn man das nicht hat, zerbricht das Leben. Das ist kein Luxus. Und wenn man das mit der Liebe schon nicht so richtig haben kann, dann soll es wenigstens Anerkennung sein. Interessanterweise, der Zachäus dieser Geschichte wird das deutlich, hier gespielt wurde. Ihm ging es wie vielen reichen Leuten, die auch wie er ihr Reichtum ein bisschen skrupellos zusammengebracht haben. Geliebt hat man ihn nicht, aber man hat ihn gefürchtet. Und das kann doch niemand leugnen. Hast du was, dann bist du was. Man mag einen Menschen nicht lieben, der reich ist, aber man will ihn respektieren. Geld sorgt dafür, dass ich anerkannt bin. Selbst wenn sie mich nicht mögen. Wir brauchen das, Anerkennung, ein Selbstwertgefühl. Dass man das Gefühl hat, ich bin wer. Und so ist das, jeder sucht nach Sicherheit und jeder sucht nach Anerkennung. Und es ist eben so. Kaum etwas in der Welt gibt so viel Sicherheit und so viel Anerkennung wie Geld. Und deshalb brauchst du da nicht eine besondere Habgier und ist auch keine Ausnahme, sondern das ist grundlegend menschlich, dass wir nach Möglichkeiten suchen, wie mein Leben gesichert wird und wie ich Anerkennung finde. Und weil Geld das verspricht, gibt es ein Streben nach Geld. Bin ich wer? Bin ich anerkannt und ich kann mein Leben sichern. Ist doch keine Frage. Ob man Vermögen hat? Schon der Ausdruck sagt's ja. Dass das Geld, das auf dem Konto ist, oder das in Wertpapieren ist, oder ein Grundbesitzer, wie auch immer, das ist nicht nur etwas, ein Zahlungsmittel, mit dem ich irgendwo einkaufen gehe, um meine Bedürfnisse essen und trinken und so etwas zu stillen, sondern es heißt eben Vermögen. Damit vermag ich etwas, ich kann damit, das ist Macht. Schutz ist das. Sicherung im Alter. Gegen allerlei Gefahren. Ist doch einfach schön, ein Haus zu besitzen. Und darin Geborgenheit zu haben. Ist ja nicht nur in diesem Landstrich hier. Hier ist es sprichwörtlich. Hier im Pforzheim weiß man immer nie genau, wen man so trifft. Und wohne hier irgendwo da. Eine Dame sagte mir, geht's ein paar hundert Meter von dort, ist die Grenze. Wir sind Badener. Das sind die Schwaben. Und also man hört ja das. Man freut sich ja immer, dass hier kein Krieg geführt wird. Und da bin ich ja so vorsichtig, jetzt zu sagen, ist man, was ist Schwäbisch und was ist Badener. Und also hier ist ja ein gefährliches Grenzgebiet. Ich würde aber hier jedenfalls in diesem Bereich, sage ich mal ganz vorsichtig, da geht er weiter nördlich, da Richtung Nordpol geht das Gerücht, dass das mit dem Häuslebauen doch einen ganz hohen Stellenwert haben soll. Dabei haben die da oben das Gleiche. Also die Ostfriesen und die Niedersachsen und die schaffen alle, das ist menschlich, ein Zuhause zu haben. Das ist Sicherheit, das ist Geborgenheit. Sehen Sie, und weil Geld viel mehr ist als einfach das Zahlungsmittel, das man gebraucht, wo man ein bisschen mehr von haben sollte, damit man etwas besser leben kann, sondern es befriedigt unsere Grundlebensbedürfnisse. Es ist viel weniger eine Sache des Portemonnaies oder des Bankkontos, sondern ist zutiefst eine Sache unseres Herzens. Also des Herzens im Sinne von Lebenszentrum. Was ist erfülltes Leben? Und das verbindet uns, so verschieden wir es uns sein mögen, dass wir eine ganz tiefe Sehnsucht nach erfülltem Leben haben. Und das heißt nach Sicherheit und Geborgenheit einerseits, nach geschützt sein und auf der anderen Seite nach geliebt werden, nach Anerkennung, ein Selbstwertgefühl. Ein Mensch, der kein Selbstwertgefühl hat, zerbricht und wird krank, seelisch krank und körperlich krank. Er stirbt wirklich. Und das ist der Grund, warum Geld so etwas Religiöses ist. Und wenn Sie die Bibel lesen, wird Ihnen auffallen, dass dieses Thema ganz selten unter dem Gesichtspunkt Moral oder so oder gesellschaftliche Verhältnisse verhandelt wird, sondern eigentlich immer von der Frage nach Gott. Jesus redet über das Geld und sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein Ausdruck, ein hebräischer Ausdruck dafür, der das Geld beschreibt in seiner Macht, in seiner Gottesmacht. Geld spielt die Rolle Gottes. Ja. Geld ist die Quelle des Lebens, ist die Macht, die uns die Sicherheit gibt und das Selbstwertgefühl, die Anerkennung. Und das sind die Grundbedürfnisse des Lebens. Das ist, was wir von der Quelle des Lebens erwarten. Das ist, was die vier Buchstaben Gott, G-O-T-T, meinen. Die Macht, die mir zur Quelle des Lebens wird. Die Macht, die meinem Leben einen Schutz gibt, sodass ich ganz sicher mich fühlen kann. Die Macht, die Liebe auf mich verstrahlt, sodass ich weiß, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin einzigartig, ich darf leben. Und die Macht, von der wir die Beantwortung dieser Grundsehnsüchte erwarten, die nennt man Gott. Und deshalb ist Jesus da ganz direkt und geht an den Kern, geht mitten rein und sagt, es geht um die Gottesfrage. Jeder Mensch glaubt an Gott. Also diesen Schwachsinn mache ich überhaupt nicht mit, als gäbe es einen Unterschied zwischen Menschen heute. Die einen glauben an Gott, die anderen glauben nicht an Gott. Also wer das behauptet, hat jedenfalls nicht gründlich nachgedacht. Jeder glaubt an Gott. Keiner kann ohne Gott leben. Die Frage ist, wer ist unser Gott? Allein diese Frage unterscheidet uns. Es gibt verschiedene Religionen, aber die Religionen und die Gottesvorstellungen in Philosophien und Religionen, da diskutiert man drüber und da hat man was für die Feiertage, aber das heißt noch lange nicht, dass das, was da so an Weltanschauung und Religion in unseren Köpfen ist und manchmal auch in den Herzen, dass das wirklich Gott ist. Gott nämlich in dem Sinne, dass wir von dort aus den Schutz und die Sicherheit für unser Leben beziehen und dass das die Quelle ist, die uns die Anerkennung, das Selbstwertgefühl verleihen, das wir brauchen, um leben und überleben zu können. Jeder hat einen Gott oder auch mehrere Götter. Und das ist ein Test wert, dass man fragt, was ist es denn, woher ich die Sicherheit meines Lebens beziehe? Es gibt keinen Menschen, der das nicht hat und der das nicht sucht. Eine Macht, eine Instanz, eine Quelle, aus der das kommt. Und das ist doch kein Geheimnis, dass in einem Wohlstandsland wie dem unseren, wo Geld verfügbar ist, für relativ viele, jedenfalls war es noch nie im Durchschnitt so gut, wie es gegenwärtig ist, obwohl wir klagen und unzufrieden sind, aber wir nörgeln auf hohem Niveau, wir verelenden auch auf hohem Niveau verglichen mit anderen Teilen der Welt. Da ist natürlich das ganz naheliegend, dass Geld zum Gott wird. Geld ist nicht eine wirtschaftliche Frage, sondern primär und vor allen Dingen eine religiöse Frage. Nämlich, woher kommt meine Sicherheit und meine Anerkennung? Und nun sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott, also dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und der Herr ist und der sich in Jesus uns offenbart, der sich uns zu erkennen gibt, dass er ist und wer er ist. Jeder kann Gott kennen, den Schöpfer, seitdem er auf unser Niveau gekommen ist, uns menschlich begegnet ist, in Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt klipp und klar, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Ich sag mal, wieso? Man kann vieles. So in Arbeitsverhältnissen wird das ja immer mehr so. Und Leute sagen, dass die Berufswelt der Zukunft so aussieht, dass man mehrere Arbeitgeber hat oder mehrere Projekte, an denen man arbeitet, und dann kann das natürlich teilen. Warum sollte man das nicht teilen? Warum sollte nicht Geld und Gott miteinander gehen? Es gibt doch viele reiche Leute, die ganz religiös sind und an Gott glauben. Warum geht das nicht miteinander? Naja, man muss das ja kritisch hören, was Jesus sagt. Man muss ja nicht alles abnehmen, kann es ja prüfen. mir kommt es oft so vor, dass in der Regel Gott in unserem Leben, ja erstmal ist er nötig. Für die meisten Menschen irgendwie was mit Religion ist doch wichtig. Darüber sind wir ja auch raus, obwohl da die Menschen auch unterschiedlich sein mögen, dass wir sagen, nur so brutale, blanke Materialisten wollen wir ja auch nicht sein. Vor allen Dingen dann, wenn man ein bisschen Wohlstand hat, dann denkt man, es müsste auch ein bisschen Kultur ins Leben kommen. Es müsste auch noch ein bisschen was Tieferes, was Höheres reinkommen. Unsere Seele braucht ja Futter, unser Gemüt auch so. Und dann merkt man dann nur mit 100-Mark-Scheinen zu meditieren, das ist dann auch noch nicht alles. Das ist ein bisschen hohl. Also ist dann gerade dann, wenn man etwas mehr Besitz hat, ist auch durchaus ein Verlangen bei Menschen da, etwas Höheres, etwas Wertvolleres, etwas Ideelleres noch zu haben. Und deshalb boomt Religion ja im Augenblick in Deutschland wahnsinnig. Es ist nicht gerade das Christentum, was der Renner ist unter den Intellektuellen und den führenden Schichten, ist vor allen Dingen der Buddhismus heute die Trendreligion geworden, weil die am besten unsere Bedürfnisse befriedigt. Da kann man sich auch aussuchen, was man so braucht, aber es geht sehr zu Herzen. Also jedenfalls, es ist eine ausgesprochene Offenheit für Religion im Lande heute. Und das hängt damit zusammen, dass ein relativer Wohlstand da ist und viele Menschen entdecken, das alles ist es noch nicht. Es sollte auch noch höhere Werte geben und Ideale geben und etwas fürs Gemüt und fürs Gefühl. Ein bisschen wärmer sollte schon noch sein, ein bisschen mehr Tiefe sollte das Leben haben, als dass ich nur die Knete zähle. So, und ich habe den Eindruck, und dass wir folgendermaßen mit Gott verfahren. Ich weiß nicht, ob Sie Tramper mitnehmen, aber wenn man einen Tramper mitnimmt und einsteigen lässt und so, das kann ja ganz unterhaltsam sein. Netter Kerl und Unterhaltung oder so und man erfährt etwas und schon alleine jetzt im Auto und so weiter, die Fahrt ist ganz prima. Man lebt ja miteinander in dieser Blechhülle jetzt eine gewisse Strecke. So, jetzt kommt irgendwann die Abzweigung, wo der am Steuer sitzt, ein anderes Ziel hat als der er mitgenommen hat. Dann ist die Preisfrage, wer muss aussteigen? Ja, Sie lachen. Wer bestimmt jetzt die Richtung? Ja, ist doch klar, deshalb lachen Sie auch. Natürlich nicht der Tramper. Der ist ja nur zugestiegen und man hat eine Zeit lang mit ihm gelebt und den Weg geteilt, solange die Übereinstimmung da war. Aber wenn es jetzt an die Weggabelung kommt, an diese kritische Situation, wo die Ziele unterschiedlich sind, dann muss eine Entscheidung getroffen werden und ist natürlich klar, aussteigen muss der Beifahrer. Und der, dem der Wagen gehört, der ihn steuert, der bestimmt die Richtung. So kommt es mir oft vor, dass wir natürlich sagen, es gibt so frommen Jargon im Christentum, sagen die Leute, ich lebe mit Jesus, was auch immer das heißen mag. Und ich glaube an Gott. Und das ist auch nicht zu bestreiten. Ich bin ja der Letzte, der sagt, das wäre nicht wahr, wenn jemand das von sich aus sagt und macht das schlecht. Aber Sie sollten mal selber prüfen, was bedeutet das eigentlich? Ich habe Gott zusteigen lassen in mein Leben, weil ich weiß, dass es alleine ungemütlich ist. Es ist hilfreich, vielleicht nicht nur unterhaltsam, sondern auch wesentlich hilfreich. Aber was es wirklich bedeutet, das kommt immer an den Weggabelungen raus. An den kritischen Punkten, wo die wesentlichen Fragen des Lebens entschieden werden muss. Also die wesentlichen Fragen des Lebens drehen sich ja um so zwei Themenbereiche häufig. Und das eine ist Sex und das andere ist Geld. Ich will nicht sagen, dass das alles im Leben ist, aber ein hoher Prozentsatz der wesentlichen, tieferen Entscheidungen hat mit diesen beiden Dingen zu tun. Partnerschaften, wie lebe ich im sexuellen Bereich und in Partnerbeziehungen und wie lebe ich im Bereich von Geld. So, und wenn ich jetzt vor der Frage stehe, wie ich das mit dem Geld mache und ob das jetzt ehrlich zu machen ist, ob das noch ehrlich, wie das mit der Steuererklärung ist und Sie wissen ja, wovon ich rede. Dann steht man dauernd bei kritischen Grundsatzentscheidungen und dann kommt raus, wer hier steuert. Und dann kommt ganz schnell raus, dass sie sagen, also natürlich hat Gott nichts zu tun mit meinem Berufsleben. Das sind Eigengesetzlichkeiten der Wirtschaft und des Berufslebens. Natürlich hat Gott nichts zu tun mit meiner Beziehung und Sexualität. Gott hat was zu tun, da irgendwie für diese Lücke, die da bleibt, Wenn man den Rest des Lebens alleine gestaltet hat, nach der eigenen Politik seine Entscheidungen in den wesentlichen Feldern getroffen hat, da brauchen wir Gott nicht dazu. Aber um so ein bisschen ein Vakuum, ein Defizit, eine Lücke auszufüllen, die man emotional noch hat, deshalb ist Gott als Beifahrer mit am Boot. Aber wenn es auf Hauen und Stechen kommt, dann muss er aussteigen. Ja, dann hat er nichts zu sagen. Wenn es um Ehebruch geht, dann um Himmels Willen, was sage ich da? Ehebruch, man wird doch wohl verstehen, wenn eine Ehe monoton geworden ist und man einen Partner findet, der einen befriedigt und mit dem man sich gut unterhalten kann, der Verständnis hat, dass einem nicht zuzumuten ist, dass man in diesem Gefängnis weiterbleiben kann. Was sollen da diese Worte, die Jesus sagt, dass die Ehe unverbrüchlich ist? Das verbieten wir uns doch. Da kriegt man doch Krach, wenn man das, was Jesus sagt, behauptet, selbst in christlichen Gemeinden heute. Ich sage nicht kein Mensch, aber die Mehrheit in unserer Gesellschaft ist der Überzeugung, dass jedenfalls, wenn es um die Fragen von Erotik und Sexualität geht, im Entscheidenden Jesus absolut nicht das Sagen hat. So, und jetzt mögen Sie ja selber, ich will ja die Tabus ja gar nicht brechen und ich weiß ja auch gar nicht, wie das mit Ihren Geldverhältnissen ist und geht mich ja auch dann nichts an. Nur Sie müssen es selber ja klarkriegen. Nicht die Frage, wie gehen Sie damit um, sondern die Gottesfrage ist gestellt. Wer ist Gott in Ihrem Leben? Das entscheidet sich an der Stelle der kritischen Entscheidung. Frage ich dann nach Gottes Weg? Herr, was willst du mit meinem Leben? Was gibst du mir? Oder weiß ich das, also wenn die Knete stimmt und wenn das erstmal läuft, wenn das muss man schließlich, sonst kann man nicht überleben. Und dann kommt erst das Fressen und dann die Moral. So, und deshalb sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und er reserviert den Ausdruck Gott hier für den einen geoffenbarten Schöpfer und Herrn und Richter und Erhalter der Welt, der in Jesus uns begegnet. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun sagen Sie vielleicht, schön radikal geredet, bei mir ist das aber nicht so, mach's nicht so schwarz-weiß. Und das ist ja wahr. Ich nehme Ihnen das ja auch ab, wahrscheinlich, und ich habe ja auch nie das Gefühl, dass das bei mir so ist. Man predigt ja immer so eifernd, weil man immer denkt, das ist bei den anderen so und bei sich selber nicht. So. Und da will ich Ihnen mal ein Testbeispiel erzählen von so einem Typen wie unser einem, oder vielleicht sind Sie es ja auch, der nie gedacht hätte, dass das ein Problem in seinem Leben sein konnte. Ganz im Gegenteil, er war gut ausgestattet, er hatte Vermögen und er war zusätzlich klug und gebildet. Das ist ja schon eine schöne Paarung, muss ja nicht immer miteinander gehen, ist aber auch schön, wenn es miteinander geht. Und jetzt hatte der noch was Drittes dabei. Er war ein nachdenklicher Mensch, der nicht oberflächlich den Tag lebte, sondern der wirklich nach Werten fragte und auch was erfülltes Leben wirklich ist. Und so kommt es dazu, dass er trotz allem Vermögen und trotz allem hohen Niveau, auf dem er auch ethisch lebte, mit Restfragen rumläuft und dann begegnet er Jesus. Und er sagt, Jesus, sag mir, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und er meint ewig jetzt nicht so ein Kaugummi-Leben, also immer weiter einfach. Das ist ja in sich noch keine Qualität, nicht? Die schönsten Sachen, die einfach immer weitergehen, werden ja öde und langweilig. Also ewig in der Bibel heißt dieser Ausdruck ewig, heißt eigentlich, das ist Qualität, schöpferische Qualität, wie nur der Schöpfer Gott sie in sich hat. Wie kann mein Leben eine solche Qualität bekommen, eine solche Erfüllung, solche Tiefe, Geborgenheit, Erfahrung von Liebe, Kraft der Liebe, Offenheit für die Zukunft, Hoffnungsdynamik. Herr, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben habe? Jesus ist sehr praktisch und sagte,
lebt den Kurs, den der Erfinder des Lebens, der Schöpfer, gegeben hat. Und dann sagt er ihm, halte die Gebote. Die 10 Gebote sind ja die Gebrauchsanweisung Gottes zum gelingenden Leben. Der Schöpfer ist ja, geht ja überall, jeder Konstrukteur, Fabrikant eines Gerätes, fügt seinem Gerät, das er dann verkaufen lässt, eine Gebrauchsanweisung zu. Und jeder Kunde, der das Gerät kauft, der studiert die Gebrauchsanweisung, und um das Gerät sachgemäß zu gebrauchen, weil er weiß, der Konstrukteur weiß, wie das funktioniert. Und ich bin gut beraten, wenn ich mich danach richte, dann habe ich auch Spaß an diesem Gerät. So macht Gott das auch. Er erfindet das Leben und er schenkt es uns. Und dann gibt er eine Gebrauchsanweisung zum gelingenden Leben. Und die ist sehr knapp zusammengefasst in den 10 Geboten. Und dann sagt er das, tu das. Und er zählt sie dann auch auf, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht lügen, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, so lesen wir im Markus Evangelium Kapitel 10, er aber sprach zu Jesus, Meister, Rabbi, Lehrer, Professor. Was passiert? Der Mann war total offen. Also es wäre ein Stolz, wenn wir Christen so einen Lebensstil hätten, wie dieser Mann es hatte. Lebte nach den Geboten Gottes, versuchte das nicht nur, sondern tat es auch. Ich höre immer, wenn ich Leute frage, sind sie Christen? Und sage, ich bemühe mich, Christ zu sein. Und ich frage, was ist das denn eigentlich? Dann sage ich, bemühe mich, die Gebote Gottes zu halten. Ja, gut, das hat er nicht nur sich bemüht, sondern hat es auch getan. In diesem Sinne war er ein sehr, sehr guter Christ. Eigentlich war doch jetzt alles klar. Was passiert? Es steht dann ein Satz in der Bibel, der ist sehr, sehr bedrückend. Das heißt hier als Reaktion, er aber wurde sauer, unmutig über das Wort und ging traurig weg. Denn er hatte viel Vermögen. Was ist da los? Warum wird er sauer? Was hat Jesus Böses gesagt? Sehen Sie, es geht jetzt nicht darum, dass er zu all dem Tollen, was der Mann getan hat, moralisch in den Geboten und so, jetzt noch den letzten Klimmzug macht, einer radikalen Weggabe. Nein, Jesus legt den Finger auf die Frage, wer ist eigentlich dein Gott? Wer trägt dich? Wer gibt dir die Sicherheit, die letzte? Von wem erwartest du die letzte Sicherheit für dein Leben? Von wem erwartest du die Anerkennung für dein Leben? Die Anerkennung, ohne die du nicht leben kannst. Wer ist die, was ist die Macht in deinem Leben, auf die du um keinen Preis verzichten würdest? Wer ist das? Und dann macht er den Test. Den Loslasstest. Und sagt, lass es los. Und vertraue dich mir an. Folge mir nach. Häng dich mit deinem Leben an mich. Und dann ist mit einem Mal die ganze schöne Diskussion zu Ende. Und schlagartig ist dem Mann klar, wer sein Gott ist. Wer die Nummer eins in seinem Leben ist. Wer ihm die Sicherheit gibt. Und wer Grundlage für sein Leben ist, wer ihm die Anerkennung gibt, wer das oder was ist, auf das er auf keinen Fall verzichten wird. Auf keinen Fall. Nämlich auf seinen Gott. Und dann wird er total sauer. Alle Nettigkeit ist weg. Alle Höflichkeit ist weg. Alle aufgeschlossene Gesprächsbereitschaft ist wie weggeblasen. Er wird sauer. Und er geht ja als eine traurige Figur weg. Traurig. Warum? Traurig, weil plötzlich sein Leben von diesem Zwiespalt bestimmt ist, dass viele Menschenleben beherrscht. Nämlich, dass sie in ihrem Kopf und ihrem Gewissen die Wahrheit kapiert haben. Sie wissen ganz genau, was Sache ist. Aber sie wollen es nicht leben. Und diese Spaltung unseres Lebens macht uns zu traurigen Figuren. Zu wissen, wo die Quelle des Lebens ist, zutiefst in seinem Gewissen überzeugt zu sein, dieser Jesus hat recht. Wenn ich mich an das Geld hänge, ans Vermögen hänge, wird mein Leben mit diesen vergänglichen Dingen vergehen. Das kann man sich an 5 Fingern im Kopf ausrechnen. Aber das Herz macht die Rechnung nicht mit. Ich kann mir mit dem Vermögen nicht die Liebe kaufen. Alles, was ich im Leben brauche, kann ich mir nicht kaufen. Ich kann mir die Liebe nicht kaufen. Ich kann mir das Vertrauen der Menschen nicht erkaufen. Ich kann mir zum Schluss auch das Leben nicht kaufen. Wenn es an den letzten Schnaufer geht, ist es völlig egal, ob sie 1 Million auf dem Konto haben, ob sie blank sind. In der Phase kurz vorher macht es einen großen Unterschied, wie viele Professoren sie um ihr Sterbebett versammeln können, die alle noch an ihnen verdienen. Und versuchen ihr Leben noch etwas zu verlängern. Das macht einen großen Unterschied. Aber wenn es dann irgendwann an den letzten Punkt kommt, macht es überhaupt keinen Unterschied, wie viel auf ihrem Konto ist. Das weiß jeder. Und trotzdem hat Geld eine Macht, dass wir sagen, es ist die Sicherheit und sie sichert uns überhaupt nicht. Sie kann das Leben nicht sichern. Sie kann Liebe nicht schenken, sie kann Vertrauensatmosphäre nicht schenken. Alles, was wir wirklich zum Leben brauchen, kann Geld nicht schaffen. Das weiß unser Kopf, aber unser Herz glaubt es nicht. Und wir leben anders, wir leben anders. Und wer je in Berührung kommt mit Jesus, und das sind in diesen Tagen mit seiner Botschaft, der Information über ihn, der sehr viele Menschen, und vielleicht ist das deshalb ihre Situation, dass sie in dieser unangenehmen Spannung sind, die einen Menschen depressiv machen kann, zerreißt, traurig macht, innerlich sauer macht, ärgerlich macht, zornig macht und sie zur traurigen Figur macht, weil sie in ihrem Gewissen genau wissen, dass das die Quelle des Lebens ist, dass Jesus recht hat. Aber dass sie gute oder schlechte Gründe haben, jedenfalls, dass sie sagen, das will ich nicht leben. Das Erschütternde an der Szene ist ja, dass der geht tatsächlich. Und Jesus lässt ihn gehen. Ich hätte immer gedacht, Jesus müsste hinterhergehen und sagen, meine Güte, wenn die Leute schon so weit wären, wie von Gott begriffen hätten, von der Ethik begriffen haben, von den Fragen nach dem Leben begriffen hätten, wie du begriffen hast, dann wären wir ja schon weit, den kleinen Schritt, das wirst du doch, nun geht doch nicht. Nein, Jesus lässt ihn gehen. Das ist die Würde des Menschen, den Gott dazu berufen hat, dass er Antwort geben kann. Das ist die unverlierbare Würde des Menschen. Das Einzige, was ihn letzten Endes, wenn diese Beziehung nicht uns unterscheidet, gibt es nichts, was den Menschen letzten Endes unterscheidet von allen anderen Geschöpfen. Das kann man ja bei Herrn Singer jetzt in der Bioethik lernen, dass es keine Unterscheidung gibt letzten Endes, dass man nie mehr weiß, wo die Grenzen sind, was man mit dem Menschen dann macht, wenn er schwach ist und so. Die unverlierbare Würde des Menschen besteht da, dass der Schöpfer ihn geschaffen hat und zu einem Du gemacht hat, dass er redet uns an. So wie Jesus diesen Mann an. Komm, folge mir nach. Häng dich an mich, vertrau dein Leben mir. Von mir kommt die Geborgenheit für dein Leben, die Sicherheit, die Stabilität. Ich bin das Fundament. Und er zwingt uns nicht. Er vergewaltigt uns nicht. Er manipuliert uns auch nicht. Sondern er ruft uns. Er sagt uns die Wahrheit, die auch eine unbequeme Wahrheit ist. Und dann ist der Freiraum da. Wenn Jesus redet, ist der Freiraum da. Antwort zu geben. Komm, folge mir nach. Dann gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen, ich kann nicht. In diesem Augenblick, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, hat der Schöpfer der Welt, der Herr aller Herren, das Machtwort gesprochen und keine Macht der Welt kann dagegen anstinken und kann verhindern, dass jetzt eine Antwort gibt und sagt, Herr, wenn du rufst auf dein Wort hin, komme ich. Aber dieses Wort ist ein Wort der Liebe und es ist das Wesen der Liebe, das sie nicht vergewaltigt. Sie werden das nicht erleben. Es ist ganz bewusst, dass wir diese Abende schließen hier mit der Einladung, eine Antwort zu geben. Dass sie Ja sagen können, sagen, aufstehen und nach vorne kommen und ein Gebet sprechen, laut, hörbar sprechen und damit erklären, auch vor Zeugen, wie man ja alle wichtigen Dinge im Leben auch vor Zeugen tut. Weil alles, was man heimlich tut und geheim, ist ja im Grunde für die Katz, dass es morgen vergessen, das sind flüchtige Gefühle, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert und da haben wir jede Menge von.
was nicht rauskommt, was sich nicht äußert, was nicht vor Zeugen geschieht, hat in der Regel keine lebensgestaltende Kraft. Ich weiß, dass das in meinem eigenen Leben, dass das alles ganz, ganz unbequem ist und dass in unserer Zeit, in der man zwar über alles redet, nur über Glauben nicht, dass das alles gegen den Trend ist und auch es ändert nichts daran, dass wenn Jesus einlädt, der Augenblick da ist, wo ich antworten darf. Und dass er uns die Würde gibt, auch unser Nein zu respektieren. Und ich sage Ihnen ganz offen, dass ich davor Angst habe. Denn niemand geht aus diesem Zelt, wie er reingekommen ist. Wenn Gott zu uns redet durch sein Wort, dann ist das immer Schöpferwort. Es hat immer schöpferische Kraft. Es kommt nie, wie die Bibel einmal sagt, es kommt nie leer, ohne Wirkung zurück. Es trifft sie in ihrem Gewissen. Und dann ist der Freiraum da. Und sie machen zu und sie werden härter rausgehen. Mehr Hornhaut draufgelegt haben auf ihr Gewissen. Sich tiefer verschlossen haben. Oder sie öffnen sich. Und sie werden neu erfahren, dass Gott ihnen nahe ist. Dass er mit ihrem Leben etwas Neues anfangen möchte. Dieser Mann geht weg. Traurig. Davor fürchte ich mich. Ja, sie werden dann sagen, man so demagogisch redet wie der Pazani, kann einem das ganze Christentum verleidet werden. Sagen Sie es ruhig, wenn Sie Gründe suchen und Anstoß nehmen, um Ihr Gewissen zu beruhigen, fragen Sie mich, ich liefere Ihnen noch ein paar Gründe, wie Sie mich kritisieren können. Nur, das wird Ihnen nicht helfen. Schieben Sie nicht die Formfragen vor, ich mag so dusselig sein und so ungehobelt reden, wie ich will. Das mag Ihnen nicht gefallen, nur darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt darum, dass wir miteinander begreifen, dass Gott zu uns spricht und sagt, komm, folge mir nach. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und glauben Sie nur ja nicht, dass ich hier jetzt zu Leuten rede, nur die irgendwie aus der Kirche ausgetreten sind und mit dem Christentum nichts am Hut haben. Das geht uns als Christen genauso an, denn unser Problem ist das. Unser Problem als Christen ist das in der Gegenwart. Dass wir Gott als Beifahrer haben einsteuern lassen, weil wir es mit frommem Gesumpf sagen, wir leben mit Jesus. Aber wenn es an die Kreuzungen geht, in Sachen Geld, in Sachen Sex, in Sachen Ehebruch, dann darf er aussteigen. Dann bestimmen wir den Kurs. Wer ist unser Gott? Ich kann über Jesus, für Jesus Halleluja singen, schöne Lieder machen. Aber die wirkliche Sicherheit ziehe ich aus meinem Vermögen. Und wenn es da zum Hauen und Stechen kam, wird man die Wahrheit erkennen. Das ist unser Problem als Christen. Die Wirkungslosigkeit des Christentums in diesem Land ist, weil wir uns überhaupt nicht unterscheiden von allen anderen. Wir haben den gleichen Gott, wir beten auch das Geld an. Die Unterschiede sind nicht groß. Da gibt es Leute, die meinen, der Unterschied wäre, ob man eine Zigarre raucht oder ob man ein Glas Wein trinkt oder einen Schnaps oder so, oder ob man tanzen geht. Solche Albernheiten, meinen Sie, in der Dekoration könnten uns unterscheiden? Das interessiert doch keine Sau. Der Unterschied ist viel, viel tiefer. Viel, viel tiefer, da wo wir die tiefen Gemeinsamkeiten haben. Wer ist unser Gott? Wem verdanke ich meine Sicherheit? Gott als Beifahrer, mit dem man wirklich eine gute Zeit verbringt. Ein gutes Gespräch. Wir beten miteinander. Natürlich, so nennt man das Gespräch mit Gott. Und das gibt uns eine tiefe Befriedigung. So wie ich das mache, wenn ich mit irgendjemand als Gast unterwegs bin. Aber dann kommen die kritischen Stunden. Und dann zeigt sich, wer hier Chef im Ring ist. Wer wirklich den Kurs bestimmt, ob er der Herr ist, ob er die Nummer eins ist, ob er die Quelle des Lebens ist, ob ich ihm so sehr vertraue, dass ich sage, alles kann passieren. Alles, auch was mir gegen das Gefühl geht und gegen meine Einsicht und gegen die Mehrheitsmeinung meiner Umwelt. Alles kann mir passieren, aber von dir lasse ich nicht mehr. Du bist die Quelle des Lebens. Im Psalm betet mal einer in einer Zerreißprobe, deine Güte ist besser als Leben. Das ist ein steiler Satz. Der ist aus der Tiefe. Deine Güte, das heißt die gnädige Nähe Gottes, dass er mich festhält, dass er seine Zuwendung, dass er die Sicherheit gibt, dass er mich spüren lässt. Ich bin ihm unersetzlich wertvoll. Und das hat er bewiesen, als Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Er ließ sich festnageln, er verblutete für uns. So wertvoll bin ich ihm. Das ist die Kernfrage.
Wer ist der Gott?
Dann stehen starr vor Entsetzen. Stehen die Leute rum und auch die engsten Freunde von Jesus, die das da mitgehört haben, und sagen, um Himmels Willen, wenn das so ist, wie soll das dann überhaupt im Leben noch weitergehen? Wenn das so an die Wurzel geht, und Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist ein sehr schwieriger Satz für eine Goldstadt. Ein sehr, sehr schwieriger Satz für Deutschland. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt.
Und da braucht man gar nicht lange rumzudenken, warum das. Die Kirche hat versagt und wir sind ein Saftladen. Ist alles okay. Alles okay.
Der Grund, warum Menschen in diesem Land nicht durchbrechen zum Glauben an den lebendigen Gott, auf ihn ihr Vertrauen setzen, nach seinen Geboten fragen, mit Leidenschaft und Freude aus der Kraft dieses Gottes leben. Der Grund heißt, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist der Grund. Eines laschen, kaputten, wirkungsloses, gesellschaftlich total irrelevanten Christentums. Wer bestimmt denn das Klima dieser Stadt? Wer bestimmt denn das Klima in unserer Gesellschaft? Das die Christen doch nicht. Aber immer noch, die neuen Bundesländer mitgerechnet, sind immer noch 70% der bundesdeutschen Bevölkerung Mitglied einer christlichen Kirche. Aber niemand wird doch im Ernst behaupten, dass dieses Land in irgendeiner Weise bestimmt würde von den Geboten Gottes. Warum denn nicht? Das Problem liegt bei uns, bei denen, die Christen sind. Dass wir längst so fromm gelernt haben, wie die Katze um den heißen Brei zu gehen. Man darf auch in christlichen Gemeinden über alles reden, nur nicht übers Geld. Wer bestimmt den Kurs in den christlichen Gemeinden? Die, die das Geld haben. Das sagt doch niemand. Wird man doch nicht drüber reden. Man ist ja abhängig davon. Wehe, wenn der austritt oder wenn die nicht mehr dabei ist und wenn die Spenden nicht mehr kommen. Aber redet niemand drüber. Ist alles unter der Decke, kann man gar nicht riskieren. Verstehen Sie, solange das so ist, sollen doch wir als Christen nicht aus dem Fenster reden und sagen, dass die anderen sich verändern sollen. Am Kernpunkt der Geschichte ist doch was faul. Diese Story mit diesem Mann, der so religiös war, der so moralisch war, dem Jesus aus Liebe zumutet, dass er den Finger an diesen kranken Wurzelpunkt legt und sagt, wer ist dein Gott? Komm, folge mir nach. Und von manchen Dingen kommt man innerlich ja nur los. Er hat das ja gar nicht allen gesagt. In der Bibel wird der Reichtum als ein Segen oft dargestellt, den Gott geschenkt hat. Ich komme da noch zu. Aber es gibt in manchen Situationen, gibt es nur ein inneres Lösen, in dem es auch ein äußeres Lösen gibt. In vielen Lebensbereichen so. Und hier hat Jesus das so klar ins Gewissen reingesagt. Der wusste, was Sache war. Und dann sagten die Freunde plötzlich, also, wenn man ein Kamel leichter durchs Nadelöhr kriegt als ein Reichen ins Reich Gottes, dann, das ist ja alles unmöglich. Was soll denn werden? Das hat doch gar keinen Sinn mehr. Warum reden wir noch weiter? Dann sagt Jesus als Schluss, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist ein Hammer. Das Wunder passiert. Und wenn Sie die Bibel ein bisschen weiter blättern, die Berichte, die vom Entstehen der christlichen Gemeinde nach Pfingsten, als die Schöpfermacht Gottes im Heiligen Geist die Menschen erfasste, in einer großen Zahl damals in Jerusalem, das ist hochinteressant zu beobachten, was das für eine Wirkung hat. Petrus schildert einer großen Menge, wer die Schlüsselfigur des Lebens ist. Jesus, den sie durchkreuzt haben, von dem alle dachten, dass fertig wäre mit ihm, dass von dem nichts mehr zu erwarten ist, den hat Gott zur Schlüsselfigur des Lebens gemacht. Nein, es war keine Niederlage, es war der Kraftakt der Liebe Gottes, in dem er bewies, wie sehr er uns geliebt hat, indem er unter die Lasten ging. Er ging in unser verlorenes Leben, zog es sich an, das, was uns trennt von Gott, das, was uns kaputt macht, was uns unser Leben vergiftet. Die Bibel nennt das Sünde. Er zog es sich an und lebte die Konsequenzen im Gericht Gottes am Kreuz. Er starb unseren Tod, damit wir ihn nicht mehr sterben müssen. Er tauscht mit uns, er bietet sich uns an und sagt, komm, zieh dich, ich möchte, dass du hineinkommst in mein Leben. Ich sterbe deinen Tod. Ich lebe die bittere Konsequenz deines verfehlten Lebens. Und du sollst teilhaben an dem neuen Leben der Auferstehung. Gott weckt ihn auf und bestätigt damit, dass dieser Jesus die Schlüsselfigur wirklich ist. Das hängt nicht davon ab, was sie sich darüber denken, ob ich das glaube oder sie das glaube oder was die Theologen oder Philosophen über Jesus meinen. Das ist nicht eine Deutungsfrage. Gott hat am Ostermorgen entschieden, dieser gekreuzigte Jesus ist die Schlüsselfigur und er weckt ihn auf und damit ist der Durchbruch durch die Todesmauer passiert und er ist die gültige Schlüsselfigur. Petrus geht nach Jerusalem und aus der Kraft des Geistes Gottes, der ihm plötzlich den Mund auftut und den Mut gibt, den Freimut gibt zu reden, erklärt er den Menschen das und es geht ihnen durchs Gewissen. Sie merken plötzlich, Gott spricht zu uns. Dann fragen sie, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt er klipp und klar, kehrt um, Lebensrichtungswende um 180 Grad. Und das 180 Grad Wende ist immer die Klärung der Gottesfrage, wer ist mein Gott? Glaube ich an mich selber, glaube ich ans Geld, glaube ich an andere Menschen? Von wem erwarte ich die Sicherheit? Von wem erwarte ich die Anerkennung? Abwenden von dem, was es bisher gewesen ist. Hinwenden zu dem, der allein die Quelle des Lebens ist, zum lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und mein Leben geschaffen hat. Dir möchte ich gehören, von dir komme ich, du hast mich geschaffen, du hast das Eigentumsrecht an mir. Ich will es dir nicht länger streitig machen, ich will mich nicht länger als Rebell aufspielen und so tun, als könnte ich selbst über mein Leben verfügen oder anderen Mächten dienen. Du hast mich geschaffen, nicht nur geschaffen, sondern du hast in Jesus mich noch einmal freigekauft, so sagt die Bibel, aus der Sklaverei der Zerstörungsmächte, die mich wegziehen von der Quelle des Lebens. Das sagt er ihnen. Und dann heißt es, lesen Sie das einmal nach in Apostelgeschichte, es war eine atemberaubende Geschichte, dass an einem Tag 3000 Menschen sich öffnen, damals in Jerusalem, und das geschehen lassen. Er sagt, kehrt um. Empfangt Vergebung der Sünden. Das heißt, nicht? Sünde fasst alles das zusammen, was unser Leben kaputt macht, uns von der Quelle des Lebens trennt und dann voneinander trennt. Das Trennende und Isolierende, das steckt in dem Wort Sünde. Das ist das Zeug, das uns kaputt macht. Das ist nicht der Quatsch, den man in Deutschland damit verbindet. In Deutschland ist ja ein Sünder, wer Schwarzwälder Kirschtorte isst, anstatt dass er fastet und so, weil er sowieso schon ein paar zu viel Pfunde drauf hat. Oder wer, wo 50 vorgeschrieben ist, 70 fährt, der kommt nach Flensburg, die Kartei. Solche Albernheiten nennt man bei uns Sünde. Sünde ist in der Bibel das, was uns trennt von der Quelle, das uns die Luft zum Atmen wegnimmt, die Kraft zum Leben wegnimmt, weil wir getrennt sind von Gott. Das kann unsere Selbstgerechtigkeit, die Arroganz sein, es kann so Lüge sein, der Dreck, in dem wir leben, die Habgier, die Versessenheit, die Verliebtheit ins Geld, was auch immer. Alles, man kann moralisch und unmoralisch sich so von Gott abschotten und trennen. Das ist das, was Sünde ist. Empfangt Vergebung eurer Sünden, sagt er. Jesus ist für dich gestorben, sagt er hat alles getragen am Kreuz. Ich darf mir das schenken lassen. Es ist möglich. Es ist möglich. Das Unmögliche wird möglich. Und empfangt Gottes Heiligen Geist. Gott selber will in uns wohnen. Er will in uns zum Antrieb werden, zur Kraft werden, dass wir wirklich spüren, dass er lebt. Kehr um. Wissen Sie, was dann die Folge ist? Die Folge ist dann, dass sie eine Gemeinschaft bilden. Diese Leute, die sich vorher gar nicht kannten. Und die Folge ist, das erste Erkennungszeichen dieses Wandels in dem Leben ist, dass sie ein neues Verhältnis zu ihrem Besitz haben. Man weiß nicht, was sie für Lieder gesungen haben. Da wissen wir nichts von. Aber es heißt, niemand betrachtete sein Eigentum, seinen Besitz als sein Eigentum. Sie waren sogar bereit, Grundbesitz zu verkaufen, wenn es nötig war, um die Not anderer zu lindern. Sie hatten plötzlich kapiert, der ganze Laden, den ich besitze, gehört ja Gott. Ich bin sein Eigentum und will es jetzt auch sein. Meine Zeit, mein Körper, meine Begabungen, meine Sehnsüchte, meine Ängste, mein Geld, mein Grund und Boden, alles gehört ihm. Manche Leute meinen, es wäre besonders fromm, wenn sie von dem, was sie besitzen, von ihrem Eigentum, jetzt ein bisschen abgeben für irgendwelche religiösen Zwecke, also für Gott sozusagen. Und je mehr man dann gibt von dem Eigentum, desto frömmer erscheint das. Das ist doch nicht das Problem, dass das unser Eigentum ist und jetzt zahlen wir sozusagen eine gewisse Quote, eine Prämie an Gott. Die Grundentscheidung heißt, der ganze Laden gehört Gott. Alles, was ich bin und habe, gehört ihm. Und jetzt ist die Frage ganz anders. Herr, was hast du dir gedacht? Wie soll mal unser Leben aussehen? Wie darf ich es genießen? Er gab es uns, dass ich in Dankbarkeit und mit Freude genieße und dass ich es verantwortlich gebrauche. So wie Gott sich, aber das ist die Leitfrage jetzt, Herr, was mache ich mit deinem Eigentum? Und das ist die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ob Sie Christ sind oder sich nicht als Christ betrachten, ob Sie ganz neu hier zugekommen sind und diese Fragen überhaupt zum ersten Mal haben. Vielleicht sind heute viele dabei, die sagen, meine Güte, ich habe ja eigentlich immer das mit dem Christentum bejaht und bin da immer dafür und bin auch in der Gemeinde drin, aber das habe ich nie geklärt in meinem Leben. Ich habe immer mein Eigentum, meine Zeit und mein Geld als mein Eigentum betrachtet. Ich habe noch nie gesagt, dass das gehört Gott. Das könnte doch heute Abend sein, wo Sie wirklich den Schritt tun und sagen, Herr, du sollst Gott sein, die Quelle des Lebens. Meine Sicherheit kommt von dir. Meine Anerkennung kommt von dir. Ich danke dir, dass du mich so wertschätzt und mich so wichtig ansiehst. Und dann wird es ein spannendes Leben, wo sie plötzlich, ja, sie werden plötzlich dünnhäutig. Sie spüren plötzlich, wo Menschen in Not sind und wo sie Verantwortung übernehmen. Zeit mit anderen teilen. Geld mit anderen teilen. Talente mit anderen teilen. Weil sie wissen, es gehört Gott und er hat es mir gegeben. Und jetzt will ich fragen, Herr, was willst du? Und dann wird plötzlich Geld der Götzenmacht entkleidet. Das wird ein Gebrauchsmittel. Anvertrautes Gut, für das man danken kann. Ja, dann können Sie danken. Für ein volles Bankkonto. Und können sagen, Herr, was machen wir mit deiner Knete? Auf meinem Bankkonto. Er möchte, dass Sie es gebrauchen zur Lebenssicherung für Ihre Familie. Aber er wird Sie befreien von der Angst, krampfhaft festhalten zu müssen. Nochmal 100.000, nochmal 100.000. Je mehr man hat, desto mehr braucht man. Und immer ist die Angst dabei und die Sorge. Und die anderen, die es nicht haben, sind auch besessen von dem Gott. Man kann ja genauso besessen sein von dem Geld, das man nicht hat und das man eigentlich meint haben zu müssen, wie von dem Geld, das man hat und das man meint verlieren zu können. Das ist die Gottesmacht des Geldes. Plötzlich ist sie entthront. Es wird zum Gebrauchsmittel. Besitz wird zum gebrauchsanvertrauten Gut, das Gott uns schenkt zur Freude und zum Gebrauch. In Verantwortung vor ihm, in Leben aus Dankbarkeit. Beschenkt von Gott in Dankbarkeit und Gelassenheit und großer Freude und engagierter Verantwortung für Gottes Welt, für seine geliebten Menschen zu leben. Preist Gott mit eurem Leibe, heißt es in der Bibel, mit allem, was euer leibliches Leben ausmacht. Alles soll dazu dienen, dass Gottes Liebe groß wird, spürbar wird, seine Barmherzigkeit erfahrbar wird, verherrlicht wird, dass Menschen gut über Gott reden, weil sie Gutes erfahren haben durch seine Leute. Sie haben eine Sehnsucht nach diesem Leben. Ich lade Sie jetzt ein. Wenn Sie das hören für sich und hören wollen zulassen, dann nehmen Sie den Freiraum wahr, den Gott Ihnen schafft jetzt. Und stehen Sie auf und kommen Sie nach vorne. Ich lade Sie ein zu einem ganz einfachen Gebet. Ich möchte Ihnen dieses Gebet Satz für Satz vorsprechen. Ein Dank für die Liebe Gottes sagen, ich öffne dir mein Leben, ich bitte dich um Vergebung der Sünde. Packen Sie rein in der Stille, was bei Ihnen schiefgelaufen ist. Und sagen Sie ihm ausdrücklich ein Danke für die Vergebung der Schuld. Und von jetzt an soll mein ganzes Leben dir gehören. Ich bin dein Eigentum. Dank dafür, dass du mich angenommen hast. Das kann ein Anfangsgebet sein. Sie öffnen ihr Leben. Das wäre ein Durchbruch. Ich mache heute Abend ganz besonders auch denen Mut, die gespürt haben, ja, ich wollte wirklich ehrlich, bin Christ. Jesus ist für mich wichtig, aber an der Stelle, da ist eine Grundentscheidung in meinem Leben nie geklärt worden. Und da sitzt das Elend. Das möchte ich deutlich machen. Dann tun Sie es heute Abend in diesem Gebet. Der Bernhard Römer wird jetzt für uns ein Lied singen, ein Gebet. Und
Es ist ein Gebet, das uns sozusagen auf die Lippen gelegt wird. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das ist es. Ob sie über Jahre und Jahrzehnte als Christen gelebt haben und jetzt merken, diese Frage ist nie geklärt worden, ich möchte. Oder ob sie heute zum ersten Mal sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und im ganzen christlichen Glauben bisher nichts gehalten haben. Sie dürfen heute kommen. Die Tür bei Gott ist offen. Er sehnt sich schon so lange nach ihnen. Und jeder Tag, den sie ohne ihn leben, ist ihm ein Leid. Aus dieser Sehnsucht der Liebe Gottes lade ich sie ein. Ob sie 70 sind oder 50 oder ob du 15 bist oder 12, du darfst kommen.